Deutschlandfunk Nova. Update mit Thilo Jahn.
Das ist der Treffen und Reden Montag. Heute Kanzler Scholz bei US-Präsident Joe Biden in Washington und Außenministerin Annalena Baerbock war in Kiew beim ukrainischen Präsidenten Zelensky. Aber ins Schwarze hat heute vor allem sie getroffen.
Die ersten beiden Scheiben fallen schon mal um, die dritte aus Schwarz wird weiß. Was ist mit der vierten? Auch das klappt. Toller Rhythmus, Riesenstabilität im Körper. 5 Schuss, 5 Treffer. Denise Herrmann räumt hier ab.
Denise Herrmann holt Gold im Biathlon bei den Olympischen Spielen. Jetzt hat das Team Deutschland 2 Goldmedaillen. Wir müssen reden, ernst an diesem ersten Tag der Woche, und zu Gast im Podcast ist heute die Bürgermeisterin der Stadt Papenburg, Vanessa Gattung. Hallo.
Hallo, moin.
Wir sprechen darüber, dass gegenüber Politikerinnen und Politikern Gewalt, Hass und Hetze zugenommen haben. Bundeskriminalamt bringt da neue Zahlen raus. Das mussten Sie auch erfahren, ne?
Ja, leider war ich auch eine der Betroffenen und wie sich herausgestellt hat, eine von vielen, genau.
Ja, und wie Sie damit umgehen und was Sie sich vielleicht auch von der Politik wünschen, das klären wir gleich als erstes an diesem 7. Februar in diesem Podcast. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
Verpiss dich, du blonder Wichser, den habe ich mal abbekommen, als ich auf dem Festival eine Band angesagt habe. Welche Beleidigung sitzt bei Ihnen noch im Gedächtnis?
Bei mir sitzt noch im Gedächtnis dieses altbekannte, linksgrün versiffte Fotze.
Das ist heftig. Vanessa Gattung ist Politikerin von der SPD. Seit letztem November ist sie Bürgermeisterin von Papenburg und musste schon einiges auch davor im Wahlkampf sich anhören. Das Bundeskriminalamt sagt ja, Gewalt, Hass und Hetze gegen Politikerinnen und Politiker, das hat deutlich zugenommen. Und unsere Bundesinnenministerin Nancy Faeser sagt, das zeigt eine Verrohung und eine Verachtung vom Staat. Frau Gattung, mal so gefragt, hat der Rechtsstaat denn Ihnen schon mal geholfen? Sprich, irgendjemand wurde schon mal ermittelt, weil er eine Beleidigung Ihnen gegenüber gebracht hat?
Ja, tatsächlich. Also es ist ja bei mir leider nicht nur bei einer Beleidigung geblieben, sondern ich hatte ja tatsächlich auch Morddrohungen bei mir im Postfach. Und das habe ich natürlich direkt auch zur Anzeige gebracht. Und daraufhin hat auch der Staatsschutz dann angefangen zu ermitteln.
Wie gehen Sie mit sowas um? Eine Morddrohung, das ist ja schon wirklich was ganz anderes als eine Beleidigung.
Ja, also ich muss ja leider schon sagen, so diese Beleidigungen, daran hat man sich ja leider schon gewöhnt. Also ich hatte das im Zuge meiner Bekanntmachung, dass ich als Bürgermeisterin antreten werde, hatte ich direkt auch schon die ersten schlimmen Nachrichten bei mir im Facebook-Posteingang. Aber das wischt man heutzutage ja schon fast so ein bisschen banal zur Seite. Aber als ich dann tatsächlich einen Brief bekommen habe, der auch handschriftlich geschrieben war und da dann auch eine Morddrohung drin war, da wusste ich sofort, okay, das ist eine ganz andere Hausnummer hier. Und ich bin auch mit dem Brief dann sofort zur Polizei gefahren.
Warum haben Sie damals nicht Stopp gesagt und den Job einfach sein lassen?
Ja, also ich habe für mich selbst die feste Einstellung, man darf dem nicht nachgeben. Das ist ja ein ganz klarer Versuch, dass man Demokratinnen und Demokraten einschüchtern möchte, dass man sie dazu bringen möchte, eben ihr Amt aufzugeben und so die Demokratie eben in Gefahr bringen möchte auch. Und da bin ich ganz klar der Einstellung, da hilft nur, dass man sich eben dagegen stark macht und laut macht auch vor allen Dingen und das eben auch anspricht, was da mit einem passiert.
Das ist ja genau das, was das Bundeskriminalamt eben auch da drin sieht, Demokratiegefährdung. Nichtsdestotrotz muss man auch erstmal die Größe und die Kraft haben, sich dem gegenüberzustellen. Was hat Ihnen da Antrieb gegeben?
Also ich muss dazu sagen, dass ich tatsächlich erst 2 Briefe später den Schritt dann auch in die Öffentlichkeit gewagt habe, nachdem dann auch schon der Staatsschutz etwas ermittelt hatte. Und wir hatten uns da dann dazu entschlossen, auch in die Öffentlichkeit zu gehen, damit man eben auch auf mich als Kandidatin ganz anders achtet und da an der einen oder anderen Stelle auch Verständnis zeigt, gerade in puncto öffentlich machen von privaten Angaben. Mhm. Und dann in diesem Zuge hat mir dann auch auf jeden Fall geholfen, dass dann eine Riesenwelle von Solidarität auch losging. Und da habe ich dann gemerkt, das nimmt einem selbst total viel Last von den Schultern. Und das hat einen dann auch einfach so motiviert, weiterzumachen.
Das ist natürlich die eine Seite, die Solidarität, die man dann bekommt. Aber welche Unterstützung würden Sie sich denn politisch wünschen?
Ja, also politisch gab es natürlich auch ganz, ganz viele Statements gegen Hass und Hetze, dann was das so auch ausgelöst hat, meine Geschichte. Wir haben es auch extra so ja hingedreht, als wir in die Öffentlichkeit gegangen sind, dass ich nicht alleine bin, sondern dass ich ja leider eine von vielen bin. Und das hat dann dazu geführt, dass tatsächlich auch politisch nochmal einige Statements gesetzt wurden. Das fand ich natürlich sehr, sehr toll und auch hilfreich, weil man dann eben wusste, ja, man hat ganz viele Leute an seiner Seite, die dann im Zweifel auch einem helfen würden, wenn es hart auf hart kommt. Mhm. Und das war einfach gut. Und ich glaube, das ist für Betroffene auch ganz wichtig zu wissen, eben, dass sie in dieser Situation nicht alleine sind. Und ja, nichtsdestotrotz natürlich, das habe ich selbst auch gemerkt, würde ich mir natürlich wünschen, dass man auch gerade strafrechtlich da mehr Handhabe auch hat.
Und für Betroffene ist es natürlich dann umso wichtiger, erstmal zu wissen, wohin man sich wenden kann überhaupt, ne?
Ja, absolut, genau. Also, dass ich in die Öffentlichkeit gegangen bin, hatte auch zur Folge, dass dann einige Organisationen auch selbst an mich herangetreten sind, von denen ich vorher auch noch nichts wusste. Und da hatte ich dann im Nachhinein auch gedacht, ja, das ist total wichtig, dass man das stärker kommuniziert, was es auch an Angeboten gibt, um eben Betroffenen helfen zu können.
Sagt Vanessa Gattung, sie ist Bürgermeisterin von Papenburg, hat in ihrem Leben in diesem Job schon einige schlimme Beleidigungen unserer Morddrohung erfahren müssen. Das Bundeskriminalamt, das bestätigt, dass Gewalt gegenüber Politikerinnen und Politikern zugenommen hat. Frau Gattung, ich danke fürs Gespräch.
Sehr gerne, danke auch.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Bundeskanzler Olaf Scholz ist heute in Washington zum Antrittsbesuch bei US-Präsident Joe Biden. Und dort geht es natürlich um den Ukraine-Konflikt und auch um die Frage, ob Deutschland Waffen in die Ukraine liefert.
Die Bundesregierung hat seit vielen Jahren einen klaren Kurs, dass wir nicht in Krisengebiete liefern und dass wir auch keine letalen Waffen in die Ukraine liefern.
Das hat Scholz gestern Abend nochmal gegenüber der ARD gesagt vor seiner Abreise. Aber stimmt diese Behauptung denn auch, wenn es doch gleichzeitig Ende letzten Jahres die Nachricht gab, Rekordwaffenexporte der Bundesregierung in Höhe von 9 Milliarden Euro oder Nachrichten wie an die Ukraine werden 5000 Schutzhelme jetzt geliefert. Daniel Harrich ist Journalist, Dokumentarfilmer, recherchiert viel zu dem Thema und ich wollte von ihm wissen, was er von der Aussage, Deutschland liefert nicht in Krisengebiete, hält.
Es ist eine Schutzbehauptung. Die Bundesregierung behauptet seit Jahren und Jahrzehnten, dass keine deutschen Kriegswaffen in Kriegs- und Krisengebiete gehen. Die Realität sieht anders aus. In fast allen großen warmen Konflikten, also Kriegs- und Krisengebieten, sind deutsche Waffen im Einsatz. Es wird oftmals nicht genehmigt, direkt an Konfliktparteien zu liefern. Wenn man aber dann sieht, wie die Waffen wiederum über Ecken vagabondieren und am Ende eben genau in diese Kriegs- und Krisengebiete kommen, dann zweifelt man schon an der Glaubwürdigkeit der Aussage, keine Waffen in Krisengebiete.
Können Sie uns da mal ein Beispiel machen, wo denn über Eck die Waffen geliefert werden?
Naja, es ist ja auch die Frage, was ist ein Kriegsgebiet, was ist ein Krisengebiet? Wenn man sich Ägypten anschaut oder die Vereinigten Arabischen Emirate, beides Länder, die gerade noch von Herrn Scholz als Minister in der Großen Koalition in den letzten Amtstagen mit Milliarden von Waffen beliefert worden, also Milliarden Euro Waffenwert, da fragt man sich schon, inwiefern diese Behauptung ernst ist. Aber im Rahmen der jetzt neuen Koalition kann man erwarten oder würde man sich erhoffen, dass vielleicht den Worten auch Taten folgen könnten.
Welche Waffen wurden denn bisher geliefert? Was konnten Sie da feststellen?
Was wir ganz spezifisch feststellen konnten, ist, dass vor allem Kleinwaffen, Sturmgewehre, Pistolen etc. rund um die Welt exportiert wurden und von dort dann eben, ich sag mal, aus den Zielländern, an die die gegangen sind, legaler und illegalerweise, natürlich wiederum in andere Kriegs- und Krisengebiete rund um die Welt. Was auch spannend ist, ist, dass viel an deutscher Technologie, also Technologie zur Herstellung von beispielsweise Sturmgewehren und anderen Kleinwaffen, wiederum in die USA vergeben wurden, wo dort wiederum ohne diese Exportprobleme geliefert werden kann. Das heißt, es ist ein weiteres Beispiel dafür, wie diese angeblich strengen deutschen Exportregeln umgangen werden, und zwar mit Hilfe der deutschen Behörden.
Was sind das für Entscheidungen? Also sind das finanzielle Entscheidungen oder welche Gründe spielen eine Rolle, dass Waffen geliefert werden?
Waffenlieferungen sind in meiner Wahrnehmung zum größten Teil politische Entscheidungen. Weil es ist doch ganz klar eine politische Entscheidung zu sagen, Ägypten beliefere ich mit deutschen Kriegswaffen und die Ukraine nicht. Und man muss sich schon fragen, warum diese Entscheidungen so getroffen werden. Es ist natürlich verständlich, dass wir in Deutschland, ich sag mal, mit Kriegstreiberei und eben auch Waffenexporten, was ja auch dazu gehört, irgendwo eben vorsichtig umgehen. Meine Wahrnehmung in dem Ganzen ist aber, dass es Schutzbehauptungen sind. Wir tun so, als ob wir nicht exportieren. Gleichzeitig tun wir es dann trotzdem. Das ist schon ein ganz, ganz zweischneidiges Schwert.
Wobei man doch sicher auch feststellen kann, ob die Waffe aus Deutschland dann kommt letzten Endes. Also ich meine, wenn jetzt rauskommen würde, über Bande wurden Waffen in die Ukraine geliefert, dann wird ja irgendwann zwangsläufig aufgedeckt, okay, diese Waffe kommt aus Deutschland aufgrund von Seriennummer etc., oder?
in einem sehr ähnlich gelagerten Konflikt, wie der sich jetzt in der Ukraine abspielt oder abzeichnet, beispielsweise im Georgienkrieg, waren deutsche Waffen, beispielsweise Sturmgewehre der Firma Heckler & Koch, im Einsatz auf seitens der georgischen Sicherheitskräfte. Woher die Waffen kommen, ist klar, die kommen aus Deutschland, die müssen aus Deutschland gekommen sein. Wer die dorthin geliefert hat, wie die dorthin gekommen sind, mei, das hat keiner wirklich ermitteln können. Und das ist wieder die Schwierigkeit dieser Waffenexporte. Sie tauchen ja, also wo braucht man denn Waffen? Man braucht Waffen da, wo es Konflikte gibt. Und natürlich tauchen die Waffen dann dort auf. Wer trägt am Ende die Verantwortung dafür, auch wenn man nachweisen kann, wo die Waffen herkommen? Naja, das deutsche Gesetz ist da leider, und das hat der Bundesgerichtshof in einem Grundsatzurteil 2020 festgestellt, das deutsche Kriegswaffenexportgesetz taugt nichts. Es muss neu geschrieben werden, weil die Verantwortung für den Endverbleib der Waffen aktuell niemand trägt. Und das ist ja das Verrückte an der ganzen Geschichte. Einerseits behauptet ja auch Herr Scholz hier zu Recht, auf Papier ist das deutsche Kriegswaffenexportgesetz sicherlich eines der strengsten der Welt. Der Bundesgerichtshof hat aber eindeutig entschieden, dass die Endverbleibsregelung, also die Kernthese, wer trägt die Verantwortung, von wo die Waffen bleiben, nichts wert ist. Und das sollte uns eine ganz, ganz große Frage stellen. Es ist letztendlich der Beweis dafür, von oberster juristischer Ebene in unserem Land, dass eben diese Kontrollen nichts wert sind.
Deutschland liefert keine Waffen in Krisengebiete, das sagt zumindest die Bundesregierung. Der Journalist und Dokumentarfilmer Daniel Harrich sagt, das sei eine Schutzbehauptung. Das ist seine Meinung, wohl gemerkt. Er sieht aber auch in der Ampelkoalition da einen möglichen Richtungswechsel in der Sache.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Hundekacke am Schuh ist schlimm. Keine Frage. Hundekacke am Schuh mit Profilsohle ist noch schlimmer. Passiert aber immer wieder. Da möchte man dem Hund zuflüstern, mach doch auf die Wiese. Dort ist die Natur. Aber selbst das scheint irgendwie nicht so richtig gut zu sein. Zumindest gibt es jetzt eine Studie, die zeigt, was Hundeexkremente im Naturschutzgebiet anrichten. Verena von Keitz aus unserem Team hat sich es genauer angeschaut. Was ist das Problem?
Also das Problem ist, dass in so einem Hundehaufen eine große Menge an Phosphor und Stickstoff drin steckt, weil Hunde Fleisch fressen. Und genau diese Substanzen vertragen aber viele Pflanzen außerhalb von landwirtschaftlich genutzten Gebieten nicht. Stichwort Überdüngung. Und die Artenvielfalt in vielen Ökosystemen ist eben bedroht, wenn so viel von dem Zeug da reinkommt, weil sich dann nur einige wenige Pflanzenarten, wie zum Beispiel Brennnesseln, ausbreiten und die anderen nicht mehr klarkommen.
Aber Überdüngung ist einem doch eher geläufig im Zusammenhang mit Landwirtschaft oder so Dinge wie Massentierhaltung, oder?
Ja, das stimmt. Aber anscheinend tragen auch Menschen, die mit ihren Hunden in Naturschutzgebieten unterwegs sind, in recht großem Maß dazu bei, dass sich Stickstoff und Phosphor dort anreichern und eine Gefahr für das Ökosystem werden. Eben weil die Hunde dort ihr Geschäft machen und pinkeln, denn Urin enthält ebenfalls viel Stickstoff und spielt deshalb auch eine wichtige Rolle bei dem Thema. Das hat gerade ein belgisches Forschungsteam gezeigt, in dem es in 4 Naturschutzgebieten in der Nähe der Stadt Gent gezählt hat, wie viele Hunde da pro Tag Gassi gehen. Und daraus haben sie berechnet, wie viel Stickstoff und Phosphor durch Urin und Kot in den Gebieten landet. Und außerdem haben die Forschenden das auch noch überprüft mit Bodenproben. Sie haben Bodenproben genommen und auf ihren Nährstoffgehalt untersucht. Und die Forschenden waren selbst überrascht, wie viel es ist.
Sag uns, wie viel war es?
Also im Durchschnitt 11 Kilogramm Stickstoff pro Hektar im Jahr und 5 Kilogramm Phosphor. Beim Stickstoff entspricht das, damit man eine Vorstellung hat, laut dem Forschungsteam ungefähr der Hälfte von dem, was an Stickstoff über die Luft, zum Beispiel über Abgase, eingetragen wird.
Das alles war in Naturschutzgebieten passiert. Da müssen die Hunde aber eigentlich an die Leine, oder?
Ja, eigentlich mussten sie da an die Leine. Sie sind aber nur zum Teil an der Leine gewesen. Das hat das Forschungsteam übrigens auch erfasst, wie viele Hunde freigelaufen sind und welche angeleint waren. Da war von Gebiet zu Gebiet nämlich unterschiedlich, auch abhängig davon, wie intensiv die Leinenpflicht kontrolliert wird von Behörden. Und das hat aber Auswirkungen auf die Verteilung von Hundekot und Hundepipi. Wenn viele Hunde angeleint sind, bedeutet das, die machen alle in Wegesnähe. Deshalb waren da die Konzentrationen dann auch besonders extrem. Mhm. Auch weil Hunde ja gerne da pinkeln, wo andere schon hingepinkelt haben. Und ja, woanders war es dann halt ein bisschen verteilt.
Aber die Frage ist, was machst du jetzt mit so einer Erkenntnis? Ne? Viel Stickstoff da, wo es nicht hin soll, und Phosphor auch. Hundeverbot im Naturschutzgebiet?
Ja, ist natürlich schwierig. Auf jeden Fall wäre wichtig, in solchen Gebieten die Hundekacke einzusammeln und mitzunehmen und nicht mit so einem Stock vom Weg ins Gebüsch zu flitschen, wie man das ja auch gerne mal macht. Denn im Kot ist fast die Gesamtmenge an Phosphor drin, die Hunde mit ihren Ausscheidungen in solchen Gebieten absetzen. Das sagen die ForscherInnen. Und auch die Hälfte vom Stickstoff. Und sie schlagen deshalb vor, dass in den Gebieten genügend Mülleimer für Hundekotbeutel stehen. Damit haben sie auch tatsächlich einen guten Punkt. Denn ich weiß aus eigener Erfahrung, wie ätzend das ist, so eine Stunde mit einem gefüllten Kottütchen so durch die Gegend zu eiern, weil es nirgendwo einen Abfalleimer gibt, bleibt natürlich trotzdem noch der Urin, der für die Hälfte des Stickstoffeintrags verantwortlich ist.
Ja, und den kann man ja nicht, also ich meine, da müsste man ja unfassbar schnell das Beutelchen hinhalten. Also den kann man ja nicht.
Ja, und was willst du dann damit machen, ne?
Ja, gut. Weiß ich auch nicht.
Also das ist wirklich auch schwierig. Da ist die Idee, wenn alle Hunde angeleint sind und nur an den Wegesrändern in Naturschutzgebieten pinkeln, dann könnte man die dortige Vegetation tatsächlich öfter im Jahr mähen und den Pflanzenschnitt woanders entsorgen. Auf diese Weise kriegt man nämlich tatsächlich die Nährstoffe eigentlich ganz gut aus dem Boden raus. Also Hunde an der Leine zu führen, ist eine gute Sache in Naturschutzgebieten ja sowieso, weil dort auch viele Wildtiere unterwegs sind, Vögel, die brüten und die finden freilaufende Hunde so mittel und sind davon ziemlich gestört und gestresst. Aber grundsätzlich muss man sagen, Hundeurin ist ein schwieriges Thema, nicht nur in Naturschutzgebieten.
Wo noch?
In der Stadt, ganz klar. Ah ja. Und zwar vor allem an den Straßenbäumen, weil die ja wirklich von jedem Hund, der in der Nähe wohnt, als Toilette genutzt werden. Und natürlich auch deshalb, weil sonst oft in städtischen Straßen alles versiegelt ist und Hunde in der Regel nicht gern auf den Asphalt pinkeln. Also sie haben gar keine andere Möglichkeit. Und die Mengen, die das Fleckchen Erde um Straßenbäume und auch die Bäume selbst an Hundepipi dann abkriegen, die sind halt wirklich schlecht, weil Straßenbäume ohnehin schon viel Stress haben mit so wenig Wasser, so wenig Platz für die Wurzeln, verdichteten Boden und so weiter. Mhm. Darauf weisen Naturschutzverbände und Grünflächenämter auch immer wieder hin. Insofern hilft es schon, wenn man den Hund, sofern möglich, nicht in einen Straßenbaum pinkeln lässt, sondern lieber auf einem breiteren Grünstreifen oder einer Rasenfläche im Park.
Ja, und auch nicht an Rollern. Den Hund pinkeln lassen, das habe ich nämlich am Wochenende erfahren müssen. Meinem Roller hat es zwar nicht geschadet, aber ich musste dann. Naja, Hunde tragen zur Überdüngung bei, halten wir fest. Gerade in Naturschutzgebieten kann das ein Problem sein. Deshalb alle Hundebesitzerinnen und alle Hundebesitzer immer schön Tüte in der Hand und Haufen wegmachen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Und ich bin jetzt wirklich mal gespannt, was nach diesem Beitrag noch übrig ist von uns. Es geht nämlich um den Einschlag von Kometen. Warum? Weil wir das gerade bei Netflix sehen können. Don't Look Up, Hollywood-Streifen, der gute Chancen übrigens hat, morgen für den ein oder anderen Oscar nominiert zu werden. Mit diesem düsteren Szenario eben Asteroid auf Erde, Erde kaputt. Und wir vermutlich auch. Deutschlandfunk Nova-Reporterin Rebecca Endler, die in so einem Fall vorher nochmal alle Freunde um sich rumscharren würde, leckeres Essen kochen und auf eine Wiese einnehmen würde, mit Sonnenfinsternisbrille, hat sich für uns mal angeschaut, wie real so ein Untergangsszenario eigentlich wirklich ist.
Deutschlandfunk Nova präsentiert 5 Tipps und Tricks, mit denen wir alle im Handumdrehen unseren Planeten vor Angriffen aus dem All schützen können.
Sorry, ist natürlich Quatsch. Aber die schlechte Nachricht ist auch irgendwie eine gute. Das ist die Aufgabe von Expertinnen und eindeutig nicht ein Posten auf meiner To-Do-Liste. ExpertInnen wie ihn hier.
My name is Philip Lubin. I'm a professor of physics.
Philip Lubin ist Physiker an der Universität in Santa Barbara und sein Forschungsschwerpunkt ist es, Wege zu finden, die Erde vor Gefahren aus dem Weltall zu schützen. In diesem YouTube-Video erklärt Lubin erst einmal erschreckende Fakten.
Every day, for example, we have about 100 tons of material bombarding us.
Täglich prasseln 100 Tonnen Weltraummaterial in Richtung Erde herab. Das allermeiste davon unbemerkt, denn die vergleichsweise kleinen Teile verglühen in der Erdatmosphäre, bevor sie den Boden erreichen. Oder sie landen im Meer und in unbesiedeltem Gebiet. Es gibt aber auch dicke Dinger. 2013 etwa explodierte ein 20 Meter großer Asteroid in der Luft über der russischen Stadt Tscheljabinsk. Tausende Menschen wurden verletzt, vor allem vor splitterndem Glas. Statistisch gesehen kommt so etwas alle 50 Jahre vor. Das wohl bekannteste Beispiel eines Einschlags aus dem All ist etwa 66 Millionen Jahre alt.
Big Bang came.
Ein Brocken von etwa 10 Kilometer Durchmesser traf die Dinos völlig unvorbereitet.
And they died.
Wir wollen es besser machen. Vertrauenseinflößend und machbar muss die Strategie sein. Also im Sinne von tatsächlich realistisch. Und nicht etwa etwas, das sich Bruce Willis wie in Armageddon spontan zusammenreimt.
You don't have to worry about me and my team. We'll get the job done.
In letzter Sekunde Asteroiden mit Atombomben wegsprengen? Das würde das Problem nicht lösen, sagt Lubin in einem Interview mit der Zeit. Denn dann hätten wir hunderttausende Kleinteile, die ebenfalls auf uns zurasen würden. Dadurch würde außerdem in Erdnähe so viel Energie freigesetzt, dass es die Erdatmosphäre zu stark erhitzen würde. Auch das würden wir nicht überleben. Also gut, was aber dann? Lubin schlägt vor, kleine Objekte, also solche, die unter 1 Kilometer Durchmesser haben, mit Sprengstoffstäben zu pulverisieren. Je früher, also je weiter weg im All das passiert, desto weniger kommt auf uns zu. Und Trümmer, die immer noch in unsere Richtung kommen, würden auch in der Erdatmosphäre verglühen. Eine andere, zugegeben etwas futuristische Idee von ihm, sieht vor, Laser mittels Sonnenenergie betrieben zu bündeln.
It doesn't happen like in Star Wars, we push the button and the whole thing blows up.
Seine Grafik erinnert tatsächlich eher an die gebündelten Laserstrahlen bei Captain Planet als bei Star Wars.
It begins as a very slow vaporization process, much like boiling a pot of water on your stove.
Dieser gebündelte Laser würde dann Objekte in großer Entfernung Stück für Stück vaporisieren. Das könnte auch bei größeren Objekten funktionieren.
We don't wait until they're a day away from us.
Sofern sie früh genug entdeckt werden.
We would like to start months to a year out.
Und sofern es Einigkeit bei der Strategie gibt. Denn hier kommt eine große, sehr irdische Schwierigkeit hinzu. Strategien für die ganze Welt festzulegen, sei es in Pandemie oder Klimakatastrophe, erscheint fast unmöglich. Und die gängigste aller Überlegungen zur Zerstörung von Asteroiden erfordert immer noch den Einsatz von Atomwaffen, was die Sache noch mal komplizierter macht. Astrophysiker Michael Büker hat bei uns auf genau dieses Problem der Zuständigkeiten hingewiesen.
Es gibt Verträge wie den Weltraumvertrag oder den Vertrag über das Verbot von Atomtests, die so etwas verbieten würden. Und natürlich ist dann die interessante Frage, wenn es eigentlich verboten ist, aber wir die Erde retten müssen, kann das dann einfach der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen beschließen? Da wird sehr viel diskutiert und wir können nur hoffen, dass wir noch eine Zeit haben werden, drüber nachzudenken, bevor wir tatsächlich mal vor diesem Problem stehen.
Stand der Dinge im Himmel, laut Michael Büker und Philipp Lubin, die Wahrscheinlichkeit, in den nächsten 100 Jahren für einen planetenzerstörenden Einschlag aus dem Weltall ist sehr gering. Trotzdem sollten ExpertInnen die Augen offen halten. 2029 könnten wir alle was sehen. Asteroid Apophis kommt uns so nah, dass wir ihm durch ein Teleskop winken können. Und bis Apophis 2051 und 2066 nochmal vorbeischaut, sollten wir uns eine Strategie überlegt haben. Und mit wir meine ich eindeutig die anderen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Maske Sport machen. Klingt ehrlich gesagt wie ein schlechter Scherz in der Pandemie, wobei einige Schülerinnen und Schüler das ja durchaus machen müssen. So, und jetzt nochmal eine Spur härter mit Maske Hochleistungssport machen. Zum Beispiel Eishockey. War so. Bei den Kanadierinnen gegen die Russin heute bei Olympia. Weil eben kein negativer Test der Russin vorlag, wollten Kanadas Weltmeisterinnen ja zu ihrem Vorrundenspiel nämlich gar nicht erst antreten. Dann viel Diskussion, einstündige Verspätung, ging aber dann doch los und zwar eben mit Maske auf beiden Seiten. Ich habe darüber heute mit dem Sportmediziner Oliver Tobolski gesprochen, wollte wissen, ob das eigentlich bedenklich ist, Sport mit Maske.
Also Sport mit Maske ist tatsächlich, was den Alltag betrifft, unbedenklich. Das können wir sagen. Es gibt Untersuchungen aus der Sportärzte-Thematik, die mal gemessen haben, was eine Normalbelastung eben macht an der Ausatemluft. Und da sehen wir tatsächlich, dass gerade auch bei guten Sportlern es keine Veränderungen gibt, zum Beispiel Trainingszeit bis zur Erschöpfung oder Veränderung des Blutdrucks. Allerdings sehen wir dann im Hochleistungsbereich, und da müssen wir natürlich davon ausgehen, dass die Spielerinnen jetzt dieser beiden Teams Hochleistungssportler sind, dass wir tatsächlich bei einer fast vollständigen Ausbelastung, also 100% der Erschöpfung, wir doch einen signifikanten Anstieg vom CO2 in der Ausatemluft messen können. Also ganz unbedenklich ist es nicht. Aber es ist für den Normalsportler sicherlich kein Problem, weil wir reden hier über Hochleistungssport und da muss man sagen, doch ein gewisses Risiko besteht.
Also man könnte jetzt als Breitensportlerin, Breitensportler sagen, naja, wenn ich jetzt Indoor-Sport mache, dann ist es sogar vielleicht ganz sinnig, eine Maske aufzuziehen?
Ja, also so muss man sagen. Wir werden, auch wenn wir vielleicht subjektiv, mir geht es selber so, wenn ich mit der Maske die Treppe hochrenne, fühle ich mich nicht wohl. Aber hier können wir nach allem, was die wissenschaftlichen Untersuchungen zeigen, nicht feststellen, dass es irgendeine Einschränkung gibt. Deswegen die Antwort ist ja, im Indoor, wenn ich auf engem Raum mich schützen will, kann ich das tun mit der Maske. Ob es jetzt sinnvoll ist, bei einem Eishockeyspiel bei Olympia das zu machen, das muss dahingestellt sein.
Gibt es da noch einen Unterschied zwischen OP-Maske und FFP2?
Ja, tatsächlich gibt es da Unterschiede. Alles in Deutschland ist das natürlich über eine DIN-Norm geregelt. Es gibt da einen Durchlassgrad und die FFP2-Masken haben einen deutlich geringeren Durchlassgrad als die OP-Masken. Und damit haben sie auch einen etwas oder deutlich reduzierten Einlassgrad sozusagen. Also ich habe tatsächlich mehr Schwierigkeiten, wenn ich eine FFP2-Maske trage, als wenn ich eine OP-Maske trage.
Aber in dem Fall von Olympia war es so, dass wohl im letzten Drittel die negativen Tests der Russinnen kamen, also die Maske ab, Kanada hat sie aufbehalten und dann 6-1 gewonnen. Also Leistungsabfall kann man ja da auch nicht feststellen.
Kann man nicht feststellen, das stimmt. Es ist ja grotesk, dass wir jetzt über solche Dinge reden müssen, aber tatsächlich, man kann hier nicht wirklich nachweisen, dass es da zu einem Nachlassen der Leistungsfähigkeit gekommen ist.
Ja. Selber schon mal Sport mit Maske gemacht?
Ja, also ich versuche es echt zu verhindern, aber wenn es gar nicht anders geht, aber Spaß macht es mir nicht und ich versuche es wirklich überhaupt nicht, dann versuche ich lieber rauszugehen, laufen zu gehen und dann brauche ich sie nicht zu tragen.
Sagt der Sportmediziner Oliver Tobolski über die Maske beim Sporttragen. Ganz lieben Dank fürs Gespräch.
Danke auch.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.